Vielleicht ist es für Ihre Leser von Interesse, die großen Prinzipien vor Augen zu haben, die die Grundlage der Lehre des Galaterbriefes bilden. Auf den ersten Blick ist es elementar, dass die Versammlungen in Galatien in unmittelbarer Gefahr standen, das Judentum dem Christentum in einer Weise hinzuzufügen, die das Wesen des Christentums selbst zerstören würde. Es gab auch andere Zeitalter, in denen eine solche Gefahr bestand und vor der man sich in Acht nehmen musste. Ursprünglich an das gegenwärtige Zeugnis gesandt. Das Gesetz ist eine Prüfung der menschlichen Natur, um zu sehen, ob sie Gerechtigkeit für Gott hervorbringen kann, und eine vollkommene Regel der Gerechtigkeit für diese Natur in allem, was sie Gott und dem Nächsten schuldet. Sie fordert also Unterwerfung und die Erfüllung ihrer Forderungen durch den Menschen unter Androhung des Gerichts. Die Autorität Gottes, die Unterwerfung des Menschen unter seine Gebote und eine vollkommene Verhaltensregel für den Menschen in seinem gegenwärtigen Zustand als Kind Adams sind alle in diesem System enthalten. Aber der Mensch, der sich bewusst ist, dass er es erfüllen soll, weil sein eigenes Gewissen ihm sagt, dass es richtig ist, und der seine eigene Schwäche und die Tiefe seines Verderbens nicht ahnt, und der sieht, dass es für ihn Gerechtigkeit vor Gott bedeutet, es zu halten, nimmt es bereitwillig als Mittel an, um diese Gerechtigkeit zu erlangen und sich der göttlichen Gunst zu erfreuen, um im Gericht recht zu sein. Wenn er nicht erweckt wird, befriedigt die Befolgung seiner äußeren Forderungen das natürliche Gewissen, wenn es geistlich verstanden wird, führt es zur Entdeckung des Gesetzes in unseren Gliedern, das jeden Erfolg bei dem Versuch, es zu halten, verhindert. Aber nachdem Gott das Gesetz aufgerichtet hatte, war es eine sehr schwierige und heikle Sache, zu zeigen, dass es als System abgeschafft wurde, nicht weil es nicht an seinem richtigen Platz war und auch für seinen eigenen wirklichen Zweck nützlich, sondern um einem System der Gnade Platz zu machen, das lange vor der Aufrichtung des Gesetzes beabsichtigt und verheißen war, und zwar durch die Entdeckung, dass es Tod und Verdammnis bedeutete, unter ihm zu sein, dass der Geist des Fleisches, die Natur, mit der das Gesetz zu tun hatte, ihm nicht unterworfen war und es auch nicht sein konnte, und dass wir seinem Fluch entgehen, wenn wir unter ihm sind, nicht durch die Zerstörung seiner Autorität, sondern indem wir sterben, wenn wir unter ihm sind, und zwar durch den Leib Christi, indem wir uns dann in einem neuen Leben jenseits seiner Verdammnis wiederfinden. Das Kreuz macht alle Dinge klar. Aber der Glaube an das Fleisch, das heißt an sich selbst, ist dem natürlichen Menschen lieb, und bis er entdeckt hatte, dass in ihm, das heißt in seinem Fleisch, nichts Gutes war, war er nicht bereit, eine Regel aufzugeben, von der er wusste, dass sie richtig war, in dem demütigen Bekenntnis, dass er ein solcher Sünde war, dass sie nur seine Verdammung sein konnte, das Gesetz der Sünde so stark in seinen Gliedern, er selbst so zum Bösen geneigt, dass das Gesetz, schwach durch das Fleisch, ihn nur verdammen konnte. Die judaisierenden Lehrer, die stolz auf ihre eigene Meinung waren und das Gesetz als das Verdienst ihrer Nation hochhielten, konnten es nicht ertragen, dass es als notwendig für den Weg der Gerechtigkeit und des Lebens mit Gott beiseite gelegt wurde, und das Amt, das das Fleisch in Juden und Heiden richtete und letztere von jeder Unterwerfung unter das jüdische System befreite, war für sie unerträglich. Der Mensch klammert sich immer an das Gesetz, indem er fälschlich Gottes Ansprüche und Heiligkeit beansprucht, bis er, bei der Entdeckung des wahren Charakters des Fleisches, seinen wahren Zustand durch Erfahrung entdeckt, dass alle, die aus den Werken des Gesetzes sind, unter dem Fluch stehen. Daher stand Paulus sowohl in Bezug auf sein eigenes Amt als auch auf den Platz, den das Gesetz einnahm, in ständigem Konflikt mit diesen judaisierenden Lehrern. Je mehr wir uns mit seinen Schriften befassen, desto mehr werden wir feststellen, wie sehr er von ihnen bedrängt wurde und wie seine Schriften immer wieder darauf hinweisen, dass man die beiden Systeme, Gesetz und Gnade, nicht vermischen darf. Dies lag an der Wurzel seiner gesamten Lehre sowohl in all ihren höchsten Entwicklungen als auch in ihren ersten Elementen. Die Ratschlüsse Gottes im zweiten Menschen wurden entworfen, bevor die Welt war oder der Mensch überhaupt verantwortlich war, und erst offenbart, nachdem dieser zweite Mensch gekommen war und das Werk vollbracht hatte, auf dem die Verwirklichung all dieser Ratschlüsse beruhte. Die vollständig entfaltete Lehre des Apostels zeigte den Grund und die Tragweite dieser Ratschlüsse in ihrer vollen Entfaltung in Christus und, was uns betrifft, in einer neuen und himmlischen Stellung des Menschen in und mit ihm, während der wahre Zustand des ersten Menschen, der für seinen Lebenswandel verantwortlich war, für den das Gesetz die vollkommene Regel war, Anlass gab, auf den ersten Elementen der Wahrheit zu bestehen und auf die Notwendigkeit, den ersten Menschen beiseite zu setzen. Damit wurde das Gesetz, das ihn nur erreichen konnte, solange er lebte, durch Gnade und göttliche Gerechtigkeit ersetzt, nicht weil das Gesetz falsch war, sondern weil es, da es richtig war, für den Menschen unter ihm Tod und Verdammnis bedeutete. Christus hat diese Verantwortung für uns am Kreuz übernommen, indem er das Gesetz verherrlichte, indem er seinen Fluch trug, aber uns, die wir für die Sünde tot und in ihm lebendig sind, in Verbindung mit einem anderen brachte, mit sich selbst, der von den Toten auferstanden ist. In seinem Tod hatte Gott die Sünder im Fleisch verurteilt und das Göttliche an Gerechtigkeit und Leben an die Stelle des Menschen gebracht, als Christus am Kreuz für die Sünde geopfert wurde. Über diese Elemente belehrt uns der Galaterbrief ausführlich, ohne auf die Ratschlüsse einzugehen, deren Verwirklichung auf dem Kreuz beruht. Diese finden sich an anderer Stelle, am ausführlichsten im Epheserbrief. Der erste Teil des Galaterbriefs befasst sich mit der Eigenständigkeit des Dienstes des Paulus. Er war weder von noch durch Menschen. Von den Aposteln hat er nichts empfangen. Die Offenbarungen, die er erhielt, und seine apostolische Autorität kamen unmittelbar vom Herrn. Aber auf diesen Teil möchte ich jetzt nicht näher eingehen. Am Ende von Kapitel 2 gibt der Apostel in ernsten und eindringlichen Worten die ganze Bedeutung des Gesetzes für das Evangelium an, und wie sie zueinander in Beziehung standen, aber davon am Schluss. Ich will nun darlegen, wie er das Gesetz und das Evangelium einander gegenüberstellt. Bis zur Sintflut hat Gott, abgesehen vom Zeugnis gottesfürchtiger Menschen und Propheten, nicht eingegriffen, nachdem die Geschichte der Verderbtheit des Menschen in Adam und Kain abgeschlossen war. Das endete mit dem Gericht der Sintflut. Danach begann Gott von neuem, sich mit dem Menschen zu befassen und ihm in dem Zustand, in dem er sich befand, seine Wege zu offenbaren. Und so ging es weiter, bis der volle Beweis für den unanfechtbaren Zustand des Menschen in der Verwerfung Christi gegeben wurde. Die erste dieser Handlungen, nachdem er die Menschen in Nationen und Sprachen zerstreut hatte, bestand darin, dass er Abraham aus ihnen allen für sich selbst nahm und ihn zum Stamm und zur Wurzel einer neuen Familie auf der Erde machte, der fleischlichen oder geistlichen Familie Gottes, der ersten Israel, der zweiten der eine Same, Christus. Lassen wir für den Augenblick Israel, den fleischlichen Samen, beiseite, dem die Verheißungen sicher in Gnade erfüllt werden, so finden wir die Verheißung, die Abraham in Kapitel 12 gegeben und dem Samen in Kapitel 22 bestätigt wurde. Dies bezog sich auf alle Nationen, die in dem Samen gesegnet werden sollten, dem einen Samen, der durch Isaak versinnbildlicht wurde, der im Bild geopfert und auferweckt wurde. Darauf beharrt der Apostel. Der Segen kam durch die Verheißung. Diese Verheißung, die Isaak gegeben wurde, konnte nicht aufgehoben werden, und, was noch wichtiger ist, sie konnte nicht erweitert werden. Das Gesetz konnte ihm nicht als Bedingung beigefügt werden. Dazu gab es zwei Parteien, Gott aber war nur eine. Die Erfüllung dieser bedingten Verheißung hing von der Treue beider ab und hatte daher keine Stabilität. Gottes Verheißung hing allein von ihm selbst ab. Seine Treue war ihre Sicherheit, und sie konnte nicht scheitern. Aber das Gesetz, das 430 Jahre später kam, konnte die bestätigte Verheißung nicht außer Kraft setzen oder ihr hinzugefügt werden. Das Gesetz ist nicht gegen die Verheißungen Gottes, sondern kam nur nebenbei hinzu, bis der Same kommen sollte, dem die Verheißung gegeben wurde, und brachte Übertretung, aber nicht Gerechtigkeit. Das Gesetz kam nicht aus dem Glauben, sein Segen kam dadurch, dass diejenigen, die unter ihm waren, es selbst taten. Die Verheißung und der Glaube an die Verheißung und den Verheißenen gehörten zusammen. Das Gesetz brachte einen Fluch, Christus, der verheißene Same, wurde für die, die unter dem Gesetz standen, zum Fluch. Und als das Christentum oder der Glaube kam, waren sie überhaupt nicht mehr unter dem Gesetz. Das Gesetz war ein hinzugefügtes Zwischenstück, dessen Platz aufhörte, als der verheißene Same kam. Das Gesetz und die Gnade werden einander gegenübergestellt, wie das Gesetz und die Verheißung, der Glaube und der Same, zunächst zur Rechtfertigung. Ein Mensch, der unter dem Gesetz stand, war sich selbst schuldig, das Ganze zu tun, und ein Christ, der dies tat, war aus der Gnade gefallen. Christus war für ihn wirkungslos geworden. Ein Mensch, der auf das Gesetz schaute, vereitelte die Gnade Gottes, wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kam, war Christus umsonst gestorben. Aber dieser Gegensatz wird auch auf den gottgefälligen Wandel angewandt. Der Geist ist dem Fleisch entgegengesetzt. Sie sind in ihrem Wesen einander entgegengesetzt. Wir sollen nach dem Geist wandeln, die Dinge des Geistes vor Augen haben, seine Werke tun, seine Früchte hervorbringen, wenn wir aber vom Geist geleitet werden, sind wir nicht unter dem Gesetz. Leben und Kraft und ein himmlisches Ziel kennzeichnen den Geist, im Gegensatz zum Gesetz, das sich mit dem Fleisch beschäftigt, und zwar vergeblich, anstatt uns aus ihm herauszuführen. Was also den gottesfürchtigen Wandel und die Gerechtigkeit betrifft, so wird das Gesetz der Gnade gegenübergestellt. Auf der einen Seite steht die Gnade, die Verheißung, der Glaube, Christus und der Geist und, wie ich hinzufügen möchte, eine gerechte Stellung vor Gott. Auf der anderen Seite steht das Gesetz, das vom Fleisch Gehorsam verlangt, den es nicht leistet und aus dem uns das Gesetz nicht befreien kann. Es gibt kein Leben. Wenn es ein Gesetz gegeben hätte, das Leben hätte geben können, dann wäre die Gerechtigkeit in der Tat durch das Gesetz erfolgt. Es ist dieser volle Kontrast, der die Galater so auffällig macht. Das Ergebnis ist dieses. Da wir vom Geist geleitet werden, sind wir nicht unter dem Gesetz. Was ist dann unser Zustand? Wir warten durch den Geist auf die Hoffnung, die dazu gehört, nämlich die Herrlichkeit. Wie kommt das? Da wir in Christus gerecht sind, haben wir den Geist empfangen, und in dessen Kraft warten wir auf das, was er so reichlich offenbart. Der Gegensatz zwischen Fleisch und Geist und die Kraft des Letzteren lässt das Gesetz im Hinblick auf den Wandel funktionslos werden, sei es in der Kraft oder im Charakter. Das Gesetz war eine Regel für das Fleisch, eine vollkommene Regel, aber nicht für den Geist. Dieser offenbart himmlische Dinge, Christus in Herrlichkeit, und verändert uns in sein Bild. Das war in keiner Weise das Ziel des Gesetzes. Wie wird also sein wirklicher Nutzen und seine Kraft in dem Brief dargestellt? Petrus wollte nicht mehr mit den Nationen essen, als gewisse von Jakobus kamen. Paulus widerstand ihm ins Angesicht, wobei die Schwäche des einen in der Gegenwart der Juden nachgab, der energische Glaube des anderen an der Wahrheit des Evangeliums festhielt. Petrus hatte das Gesetz als Weg zur Erlangung der Gerechtigkeit verlassen, und er kehrte zu ihm zurück und baute wieder auf, was er zerstört hatte. Er war damals ein Übertreter, weil er es zerstörte. Jetzt hatte Christus ihn dazu geführt. Christus war also der Diener der Sünde. Was war die Wirkung des Gesetzes? Ach, wir haben, durch die Gnade, im Ernst eines heiligen Gewissens, sein wahres Werk. Es bewirkte den Tod. Das Gesetz hatte Paulus getötet, das heißt, in seinem Gewissen vor Gott. Er war einmal ohne es lebendig gewesen. Aber dadurch war er dem Gesetz gegenüber tot, und das, damit er auf andere Weise, in einem anderen Leben, Gott leben konnte, was das Fleisch nicht vermochte. Wäre es nur in ihm selbst wirksam gewesen, so wäre es Fluch und Verdammnis und Tod gewesen, aber es war in Christus, der unter seinem Fluch für ihn gestorben war, und er wurde mit Christus gekreuzigt und war so tot, tot für das Gesetz und zugleich für die Sünde, der er mit dem alten Adam, für den das Gesetz galt, abgeschlossen hatte. Dennoch war er nun lebendig. Doch nicht er, was das Fleisch gewesen wäre, sondern Christus lebte in ihm. Das Gesetz, die Verdammnis und das Fleisch waren sozusagen zusammen verschwunden, was die Stellung des Paulus vor Gott anbelangt, und wurden durch Christus und den Geist ersetzt, worauf er im folgenden, Kapitel 3, weitgehend beharrt. Aber da ist noch mehr, da ist das Ziel, das die Seele vor Augen hat. Was ich aber jetzt lebe im Fleische, lebe ich durch Glauben, durch den an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist der große Punkt. Jene göttliche Person, die uns so geliebt und sich für uns hingegeben hat, die wir also in vollkommener Gnade, in Liebe bis in den Tod, kennen, ist der heiligende Gegenstand des ganzen Lebens. Wir leben daraus. Das Gesetz gab keinen Gegenstand, ebenso wenig wie es Leben und Kraft gab. Hier haben wir das Allerheiligste, wo das Herz von Liebe erfüllt ist und in Vertrauen zu einem Gegenstand geführt wird, der es mit sich selbst in Einklang bringt. Das Prinzip des Umgangs, die Gnade, das Leben, die Kraft, der Gegenstand, all das wird dem Gesetz gegenübergestellt, das nichts von alledem bot und daher ebenso wenig Gottseligkeit hervorbringen konnte, wie es Gerechtigkeit vor Gott bewirken konnte. Der Brief stellt also die Gnade, die Verheißung, den Glauben, Christus, den Geist zur Gerechtigkeit und zum Wandel dem Gesetz und dem Fleisch gegenüber. Das Gesetz war nützlich, denn es brachte uns den Tod, das heißt dem alten Menschen, und die Verdammnis wurde von Christus getragen, indem wir dem Gesetz und dem Fleisch gestorben sind. Ein neuer Ort, ein neues Leben und eine neue Gerechtigkeit jenseits des Kreuzes ist das, in das wir eingetreten sind, mit Christus im Himmel vor uns. Ich habe mit Unterbrechungen und Müdigkeit geschrieben, und ich fürchte, dass ich in dieser Abhandlung nicht alles wiedergegeben habe, was mir in den Sinn kam. Aber ich vertraue darauf, dass die großen Prinzipien des Briefes in diesem Punkt klar genug sind, um einigen beim Studium des Briefes selbst hilfreich zu sein.